ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts hier im Bach-Kanal über die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Heute gibt es hier einen genaueren Blick auf den ersten Teil dieser riesigen Passionsmusik. Dieser große Choralsatz, O Mensch, bewein dein Sünde groß, der steht am Schluss des ersten Teiles der Matthäus-Passion. Natürlich kommen wir noch ausführlich heute in dieser Folge darauf zurück. Bevor wir die wichtigsten musikalischen Abschnitte des ersten Teiles betrachten, heute erstmal eine allgemeine Eingangsfrage nach der Aufführungspraxis der Matthäus-Passion. Wir haben in der ersten Folge des Podcasts über die doppelchörige Struktur sehr ausführlich gesprochen und man könnte da natürlich gleich auch an eine doppelchörige Aufstellung der Chöre und der Orchester denken. Was ist darüber bekannt, Michael? Hat Bach vielleicht sowas im Sinn gehabt?
Lieber Bernhard, das ist wirklich eine Kardinalsfrage. Also irgendwas muss ganz besonders gewesen sein bei dieser Aufführung. Und unser Zeitzeuge, den wir hier mal haben, der Thomas Küster Rost, der hat uns hier drei Worte hinterlassen, die uns den Hinweis geben, etwas war anders als sonst. Er hat nämlich in einem kleinen Büchlein, wo so ein bisschen die Gebräuche bei den Gottesdiensten festgehalten hat, in einer Übersicht über die Passionsmusiken in den Karfreitagsvespern ab dem Jahr 1721, ich glaube bis in die späten 1730er Jahre, immer festgehalten, in welcher der beiden Hauptkirchen die Passionsmusik am Karfreitag erklang. Und da steht jetzt wenig überraschend abwechselnd immer St. Thomas, St. Nikolai. Aber eine Ausnahme, 1736, da steht auch St. Thomas, also die Thomaskirche, aber Ergänzung mit beiden Orgeln. Sonst nie irgendeine Notiz. So, mit beiden Orgeln. Und das dürfte sich darauf beziehen, also anders kann man es nicht erklären, dass tatsächlich die Thomaskirche damals zwei fest installierte große Orgeln hatte. Die große, natürlich Hauptorgel am Westende des Kirchenraums, ja, also Westempore, wo auch heute noch musiziert wird. Also da war eine Orgel, das ist nicht die heutige stammt aus dem 19. Jahrhundert. Aber es gab am Ostende des Kirchenraums über der Vierung noch das sogenannte Schwalbennest. Also hoch oben eine kleine Empore mit einer Orgel, die hatte schon gut 100 Jahre auf dem Buckel. Die ist auch in den 1730er Jahren, nachdem sie offenbar lange Zeit nicht so richtig spielbar gewesen ist, nochmal instand gesetzt worden. Und jetzt hat eben Küster Rost notiert mit beiden Orgeln. Und heißt das jetzt einfach, dass halt diese Orgel auf der Ostempore mitgespielt hat? Wenn ja, was? Die Choräle oder den Cantus Firmus im Eingangschor, O Lamm Gottes unschuldig. Interessanterweise in dieser sogenannten Frühfassung in der Partitur, da steht explizit, dass den Cantus Firmus im Eingangschor die Orgel zu spielen hat. Bezieht sich allerdings in dem Fall nicht auf 1736, weil das ist nur repräsentiert in unserer Reinschrift von Johann Sebastian Bach. Und deswegen ist jetzt die große Frage, meinte der Rost mit beiden Orgeln quasi mit beiden Orgelemporen, also Ost- und Westempore gemeinsam? Ich bin ein Fan dieser Idee, allerdings muss man sagen, Praktikabilität, großes Fragezeichen.
Also war überhaupt
Platz auf diesem Schwalbennest? Zweitens, da sind 30, 35 Meter oder so, ja, zwischen West- und Ostempore. Ungefähr, das ist weit weg. Sicher war die Kirche damals nicht so hallig wie heute, weil heute haben wir offene Emporen. Damals waren die zu, das war alles holzvertäfelt, es waren viele Teppiche in dieser Kirche. Man hatte wahrscheinlich eine trockenere Akustik, sodass ich denke, durch den Hall jetzt nicht so wahnsinnig viel zeitliche Verzögerung war. Aber dennoch, man stelle sich jetzt mal vor, die doppelchörischen Chöre vorgetragen von zwei Chören und Orchestern, die über 30 Meter auseinanderstehen, oder eben diese Gebilde, wo aus Chor 1 ein Solist Arie singt und Chor 2 diese dialogische Struktur hineinbringt, ja, mit diesen Fragen, lasst ihn, haltet, bindet nicht und so weiter. schwer zu beantworten. Ja, mhm. Auf der anderen Seite, jetzt mal Gegenfrage, warum setzt sich der Bach spätestens 1736 hin und entwickelt diese konsequent doppelchörische, doppelorchestrische Anlage, um dann vielleicht doch nur alle Musiker irgendwo auf diesen Westemporen aufzustellen. Emporen, Plural, ja, muss man sich klar machen. Es gibt rechts und links von der Orgel schon so einzelne Emporen für die Stadtpfeifer und so weiter, die allerdings auch klein sind. Also ob die wirklich Platz geliefert hätten, um dort zwei Orchester rechts, links aufzustellen, Chor rechts, links aufzustellen, großes Fragezeichen. In jüngerer Zeit, kann mich entsinnen, glaube ich vor 2 Jahren oder 3 Jahren am Karfreitag, hat Thomas Kantor Reitze mal versucht, auf der heutigen Westempore, da gibt es ja links und rechts diese sogenannten Elternemporen. Meistens sitzen auf diesen Plätzen, die in der Regel nicht verkauft werden, die Eltern, deswegen ist es Elternempore, dort mal die beiden Chöre hinzustellen, sodass die sich gewissermaßen angesungen haben. Und ich glaube, dass das ein super Effekt ist für alle da oben, also namentlich für den Dirigenten, weil er dann wirklich sozusagen im Dolby Surround Dreieck sitzt und von rechts und von links eben die unterschiedlichen Chöre da auf ihn einspielen. Allerdings unten im Kirchenraum kriegt das niemand mit, weil ja doch der Klang von Westen kommt und dann doch wieder verschmilzt. Und deswegen ein bisschen meine rhetorische Frage, warum dieser ganze Aufwand, wenn alle Musiker am Ende doch auf den Westemporen postiert sind und letztlich im Kirchenraum selbst kaum jemand was von diesem klanglichen Effekt mitbekommt. Und deswegen glaube ich schon daran, dass in diesem Jahr 1736, wo selbst der Küster Ross, der wahrscheinlich jetzt nicht die hellste musikalische Leuchte auf der Torte gewesen ist, sowas festhält, ja, also mit beiden Orgeln, also irgendwie besonders, dass Bach den Raum und vielleicht eben auch diese Ostempore im größeren Stil eingebunden hat. Ich entsinne mich, vor ein paar Jahren hat ja mal René Jacobs eine Einspielung der Matthäus-Passion gemacht und wollte mal demonstrieren, wie es geklungen haben könnte, wenn man wirklich diesen entfernten Aufbau von Chor 1 und Chor 2 gehabt hätte. Die haben das letztlich simuliert im Tonstudio. Aber vielleicht können wir mal in einen dieser Torwartchöre hineinhören, wo man eben jetzt einen Eindruck bekäme, angenommen, wir sitzen irgendwie relativ im Westen des Kirchenschiffs und haben den einen Chor ganz nah und den anderen ganz weit entfernt, als eine Möglichkeit.
Wir nehmen den Turbachor gleich am Anfang, ja, nicht auf das Fest, weil man es da besonders deutlich hört. Das ist also der Chor Ja, nicht auf das Fest, ein Doppelchor und man hat deutlich gehört, Chor 1 viel lauter als Chor 2, hier natürlich, ich glaube, im Telex-Studio in Berlin aufgenommen, also mit technischer Hilfe.
Ein bisschen geschummelt.
Ja, natürlich, aber interessanter Effekt und ich will vielleicht noch ergänzen dazu, dass es durchaus gerade jetzt Überlegungen gibt, wieder ein Schwalbennest in die Thomaskirche einzubauen. Vielleicht kommt es dazu. Der Thomasorganist Johannes Lang macht sich sehr stark dafür. Ja. Ich will es nochmal sagen, es ist die Stelle, wo jetzt dieses große Kruzifix hängt über der Vierung. Ja. Und es gibt dort wohl auch noch hinter der Mauer Spuren von einem kleinen Gang, der dorthin führt. Also das ist nicht alles verschwunden.
Du hast vollkommen recht. Also ich bin tatsächlich bei diesen Sitzungen, die da gerade hin und wieder stattfinden, meistens dabei. Ja. Also verfolge das sehr aus der Nähe und muss sagen, der Johannes Lang, Thomasorganist, der macht das großartig, weil, sagen wir mal so, da gibt es ja viele Hürden zu überwinden. Natürlich kostet so eine Orgel Geld, aber erstmal die Mühen der Ebene sind ja die diversen Denkmalschutzbehörden und da spricht die Stadt mit, da spricht die Landeskirche mit, da spricht das Land mit und so weiter, alle zu überzeugen. Und die Argumentation, die wir haben, ist tatsächlich diejenige, bis ins 19. Jahrhundert hinein existierte dieses Schwalbennest. Ja, also sehr viel länger, als diese Kirche ohne Schwalbennest existierte. Ja. Und natürlich muss man jetzt auch irgendwie begründen, wieso braucht diese Kirche, die eh schon zwei fest installierte Orgeln hat. Ja, wir haben ja seit dem Jahr 2000 an der Nordempore die sogenannte Bachorgel. Also warum jetzt noch eine Orgel? Aber da ist tatsächlich ein Argument, also hier wurde am Karfreitag 1727 Weltmusik Geschichte geschrieben und in irgendeiner Form war das Schwalbennest involviert und das wollen wir gerne wieder haben und unser Traum war tatsächlich 2027, wenn die Matthäus-Passion 300 Jahre alt wird, die Situation wieder herzustellen und auch die Möglichkeit zu geben, diese experimentelle Aufstellung Chor 1 plus Orchester 1 auf Westempore, Chor 2 und Orchester 2 auf Schwalbennestempore, einfach wieder nachvollziehbar hörbar zu machen. Mhm. Ja, und ich freue mich da wahnsinnig drauf. Wir werden es vermutlich jetzt nicht bis zum Karfreitag 1727 schaffen. Ich habe allerdings inzwischen schon für das Bachfest 27, kann ich jetzt schon mal anspoilern, bin da ja nur fürs Programm verantwortlich, das ganze Festival schon mal unter das Motto Passion gestellt. Wir werden allein 4 Aufführungen von der Matthäus-Passion auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen haben. Und sollte da das Schwalbennest schon existieren, dann bin ich ganz offen für solche Experimente. Und ich meine, bis dahin gibt es jetzt noch einige kleine und größere Hürden zu überwinden. Irgendwann wird auch das Geld gesammelt. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie genauso beseelt sind von dieser Idee, das Ganze bitte schön beobachten. Und falls Sie irgendwann mal überschüssige Gelder ganz nachhaltig investieren wollen, dann könnte das ein gutes Investment sein.
So, dann haben wir das auch noch untergebracht. Also interessant in jedem Fall, was da in der Thomaskirche passiert und was eben ganz, ganz eng mit der Aufführungsgeschichte der Matthäus-Passion verbunden ist. Und ich habe noch eine zweite Frage zur Aufführungspraxis. Die Matthäus-Passion erfordert sehr viele Mitwirkende, 2 Chöre, 2 Orchester. Wir haben hier in unserem Kantaten-Podcast sehr oft gesprochen darüber, dass Bach Personalnot hatte bei diesen wenigen Stadtpfeifern und ein paar Studenten. Wie hat er so viel Musiker zusammenbekommen, spätestens 1736?
Ja, na, ich glaube, er musste schon zaubern. Also er musste sicherlich über die Thomaner und die Stadtpfeifer hinaus gute Unterstützung gehabt haben von Studenten der Universität mit großem musikalischen Talent. Da kennen wir so ein paar Namen, also studentische Helfer bei der Kirchenmusik, namentlich eben auch bei den solistischen Partien. Mhm. Also ich gehe fest davon aus, dass der Jesus und auch der Evangelist, dass das keine aktuellen Mitglieder des Thomanerchors waren, sondern Studenten mit großer musikalischer Erfahrung. Wir haben da so ein paar Namen, die so rumschwirren, die sind dann später irgendwie Kantoren geworden in kleineren Städten und offenbaren sich dann manchmal so als ehemalige Sänger bei Bachs Kirchenmusik. Was wir uns aber zugleich klar machen müssen, an dem Karfreitag hatte Bach jedes Jahr eine ganz privilegierte Situation, anders als an jedem anderen Sonn- und Festtag, den er mit Kantaten zu bespielen hatte, denn die 54 Thomas-Alumnen, also die Bach theoretisch für die sonntägliche Kirchenmusik zur Verfügung standen, die mussten eben nicht wie an den Sonn- und Festtagen auf 4 Kirchen aufgeteilt werden, sondern die Aufführung der Passionsmusik, das muss man sich klar machen, fand immer konkurrenzlos in einer der beiden Hauptkirchen statt. Das heißt, theoretisch konnte er hier, anders als bei allen anderen Tagen im Kirchenjahr, auf den kompletten Chor zugreifen. Ich glaube nicht, dass wir uns dann vorstellen müssen, 54 durch 2 heißt 27 Sänger pro Chor. Aber ich will überhaupt nicht ausschließen, dass nicht doch alle, die irgendwie in der Kirche waren und Teil des Chors, zumindest die Choräle mitgesungen haben. Natürlich war es auch ein leichtes, diesen Cantus Firmus im Eingangschor, Olam Gottes unschuldig, auch noch zu besetzen, mit den jüngsten Sopranisten vielleicht. Also hier hatte Bach tatsächlich sehr, sehr viele Optionen. Und vielleicht ein Hinweis noch, also wir sehen auch an einem klitzekleinen Dokument, dass auch in der Bach-Familie klar war, bei dieser Passionsmusik hat Fatih sozusagen alles, was geht, hineinkomponiert. Auch rein quantitativ. Es gibt so eine schöne kurze Notiz von der Hand Anna Magdalena Bachs, also von Bachs Frau, glaube ich, auf einer Originalstimme. Ich weiß jetzt gar nicht, für welches Instrument hat sie nur praktisch draufgeschrieben, wozu diese Originalstimme gehört. Und da schreibt sie, zur großen Passion gehörig. Ja, also dieser Stimmsatz gehört eben zu dieser Passionsmusik. Und dass sie dieses Stück die große Passion nennt, also Passion mit B geschrieben, belegt zum einen, dass Anna Magdalena offensichtlich ein breites Sächsisch gesprochen hat. Also die schreibt, wie sie es spricht, gebürtig aus Zeitz. Es leuchtet einem ein, dass man davon Passion spricht. Aber zum anderen eben die große Passion. Das scheint sozusagen der Eigenname bei den Bachs gewesen zu sein für die Matthäus-Passion und groß ist sie wirklich in jeglicher Hinsicht. Länge, Aufführungsapparat, naja, und musikalische Qualität ohnehin.
Wir wollen heute in dieser Folge auf den ersten Teil blicken und da frage ich doch erstmal, warum hat eine Passionsmusik zu Bachs Zeiten überhaupt 2 Teile?
Weil es in der Mitte bei einer anständigen, vernünftigen Karfreitagsvesper, so war das Ganze auch angelegt worden, übrigens auch gestiftet worden, da gab es ja Leipziger, die dafür mal richtig Geld gegeben haben, eine große Passionspredigt geben sollte. musste. Ja. Und die wird auch irgendwie eine Stunde gedauert haben. Ja, also das muss man mal noch oben drauf rechnen, ja, bei dieser ganzen Dauer einer Karfreitagsvesper. Also das steht im Zentrum. Und deswegen haben Bach-Passionen, das gilt genauso für die Johannes-Passion, immer zwei Teile. Und natürlich ist die Zäsur immer gesetzt zwischen Gefangennahme Jesu und dann Beginn des zweiten Teils, Verhör durch die Hohepriester und dann Kreuzigung und so weiter.
Also es bestand die Möglichkeit auch für den Pfarrer, den entsprechenden, da eine Zäsur zu setzen und eben mit Wort, allein mit Wort zu reflektieren, was davor und danach eben die Musik übernommen hat, die Dichtung.
Und sowohl zu Beginn als auch am Ende, also vor Beginn der Passionsmusik, als auch nach der letzten Note, aber auch an ein, zwei Stellen noch mittendrin, gab es von der Gemeinde einzelne Choräle, die gesungen wurden und auch so ein paar Standardmotetten und zu Beginn auch ein Orgelpräludium, auch das müssen wir uns klar machen. Wenn die letzte Note verklungen war, war es in Leipzig offenbar eine Tradition über Jahrzehnte, dass eine ganz alte Motette von Gallus, Exe quo modo moritur justus, aufgeführt wurde. Das war gewissermaßen der Nachspann. Und dann, das ist glaube ich auch wieder dieser Küster Ross, der uns das mal belegt in einem Ablauf, war offensichtlich der finale Moment in einer Karfreitagsvesper, dass die gesamte Gemeinde gesungen hat, nun danket alle Gott, also dem berühmten Martin Rinkwart Choral, der ja dann so ergreifend jetzt auch eine Matthäus-Passion zu Ende geht und so lamentoartig in Moll, dem Ganzen ja dann doch einen guten Ausgang beschert, ja, weil im Grunde da ja im übertragenen Sinne gesagt wird, okay, Jesus wurde zwar gekreuzigt, wurde begraben, aber wir wissen ja, er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt, er wird uns von unseren Sünden gewissermaßen entbinden und hat uns den Weg ins Himmelreich bereitet und dafür dann eben nochmal so ein amtliches Nun danket alle Gott. Ich kann mich erinnern, als wir vor 2 Jahren im Bachfest mit Vox Luminis mal die Johannespassion gemacht haben, haben wir diesen Ablauf imitiert und haben das gesamte Publikum, proppevolle Thomaskirche, 1500 Leute, diese Choräle dann singen lassen. Und das macht wirklich was mit einem. Und das war ein erhebender Moment, wenn dann Nun danket alle Gott erklingt. Und erhebend wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich entsinne mich, dass da spontan die komplette Südempore aufgestanden ist und diesen Choral gesungen hat, lauthals. Und ich muss sagen, das gibt dem Ganzen ein anderes Framing, als wir es gewohnt sind. Allerdings sind wir ja eine Aufführungspraxis gewohnt, die mit derjenigen zur Bachzeit nichts zu tun hat. Wir hören die Passion als Konzerterlebnis.
Und man darf vielleicht auch noch ergänzend ein paar Gebete dazu sich rechnen, die dann auch noch Bestandteil dieser Karfreitagsvesper war, sodass wir jetzt mal rundgerechnet bei der Matthäus-Passion auf eine Länge von 4,5 Stunden ungefähr kommen. Ja. Vielleicht kann man so ungefähr beziffern am Karfreitag. Also der Tag war gut gefüllt durch dieses gottesdienstliche Erlebnis und umso mehr wundert es mich immer wieder, dass das niemand mal irgendwo schön festgeschrieben hat, mein Erlebnis am Karfreitag. Vielleicht finden wir noch irgendwann mal so eine Quelle. Warum hat es keiner aufgeschrieben?
Also ich bin mal auf einen Tagebuchbericht eines Leipziger Theologiestudenten gestoßen, der tatsächlich 1736 die Aufführung der Matthäus-Passion besucht hat und er hält fest, worüber der Pfarrer gepredigt hat und schreibt da 2, 3 Sätze drüber und dann danach ganz kurz und lapidar davor und danach Wort musiziert wird. Punkt. Und ich denke, was muss das für ein Vollpfosten gewesen sein?
Ja, oder er konnte es nicht in Worte fassen. Auch da würde ich ja Verständnis haben.
Ja. Der hat sogar Klavierunterricht genommen, ja, kann man belegen, da anhand dieses Tagebuchs. Aber war bei wahrhaftester Musikgeschichte dabei und hat es nicht gerafft oder mindestens nicht für die Nachwelt festgehalten.
Sinnlos. Bitte lassen Sie uns alle ein bisschen weiter suchen. Vielleicht finden wir noch was. Also wir alle finden das total interessant natürlich. So bleibt uns da viel Spekulation natürlich dabei. Wir wollen aber jetzt diese Spekulation mal sein lassen und ganz konkret auf das blicken, was wir haben, nämlich auf die Partitur. Da ist zunächst zu sagen, bei Matthäus, das haben wir auch schon in der ersten Folge erwähnt, ist ja der Passionsbericht einfach umfangreicher als bei Johannes. Er setzt im Grunde in der Vorgeschichte ein, noch vor dem Abendmahl sogar. Und ich würde als erstes mal von dir erfahren wollen, wie teilt sich dieser Bericht von Matthäus bei Bach dann in der Komposition auf?
Ja, also diese Kapitel 26 und 27 bei Matthäus, die hat ja zunächst einmal der Pikander sich vorgenommen, haben das in Folge 1 schon gesagt, und letztlich beschlossen, 15 Momente eigens zu kommentieren, entweder mit Arien allein oder eben mit einem freigedichteten, reflektierenden Rezitativtext, der zur Arie dann hinführt, die dann folgt. So, und deswegen haben wir da, also auf dieser Ebene, eine Teilung in 15 Szenen. Bach hat aber dann durch die Hinzufügung des Evangeliumsberichtes und der Choräle das Ganze geteilt in Szenen, die ich jetzt mal folgendermaßen unterteilen würde in Teil 1. Erstes Konstrukt Salbung in Bethanien, Verrat des Judas, Abendmahl. So, dann der nächste große Abschnitt, Jesus im Garten Gethsemane und Gefangennahme. Und da endet im Grunde genommen Teil 1 der Passion, jetzt kommt die Predigt. Und Teil 2 beginnt dann mit Jesus vor dem Hohen Rat, dann ganz berührend die Verleugnung des Petrus, Ende des Judas, auch ganz dramatische Stelle, dann die Verurteilung Jesu, die Verspottung, Kreuzigung, Tod und Grablegung. Mhm. Und im Grunde genommen könnte man hingehen, das ist so eine Buchidee, die ich verfolge und vielleicht hoffentlich bis 2027 umsetze. Eigentlich entspricht das durchaus auch Bildern, die du in der bildenden Kunst auch immer wieder hast, wenn es um Passionsgeschehen geht. Das sind so ein bisschen die zentralen Bilder, die natürlich viele Maler dann eingefroren haben. Und Bach hat die im Grunde genommen musikalisch eingefroren. Ja. Und vielleicht kriegt man mal irgendwann so eine Analogie hin, dass man einfach Bachs Musik mal irgendwie in den Kontext stellt mit großen Werken der bildenden Kunst, die letztlich das Gleiche getan haben.
Mhm. Ja, schon allein die Kreuzweggeschichte, die man in vielen Kirchen ja hat. Entweder sind es Gemälde oder sind ja auch oft Skulpturen, die eine Rolle spielen. Oder auch unter freiem Himmel. Oft gibt es ja auch in südlicheren Ländern solche Kreuzwege.
Ja.
Vor kurzem habe ich das in Portugal gesehen. Wenn ich sowas entlang schreite, habe ich immer die Musik von Bach im Ohr. Das ist wirklich so.
Wobei die Kreuzwege eben wirklich erst losgehen, wenn das Kreuz dann schon im Spiel ist. Ne?
Ja, obwohl, es gibt auch Kreuzwege, die mehr Stationen haben.
Tatsächlich?
Die wirklich
okay.
mit dem Abendmahl schon losgehen.
Ja. Na gut, das, okay. Das dann darstellen. Da brauche ich mal noch mehr Hinweise.
Ja,
das hätte mir gefallen.
Denn diese Zahl 14 für 14 Kreuzwegstationen ist nicht gesetzt. Ja. Es gibt also auch längere, kürzere.
Wobei 14 bei Bach ja gar nicht so schlecht gewesen
wäre. Ja. So, jetzt sind wir hier in einer Zahlendiskussion, aus der wir sonst nicht wieder rauskommen, wenn wir nicht sofort hier einen Cut setzen. Und ich möchte jetzt die musikalische Führung durch die Matthäus-Passion fortsetzen, an der Stelle, an der wir im ersten Teil aufgehört haben. Wir haben ja im ersten Teil schon die ersten 6 Nummern der Matthäus-Passion besprochen, um so ein bisschen die verschiedenen musikalischen Formen vorzustellen. Und wir setzen heute jetzt ein mit ja schon einem dramatischen Geschehen, nämlich das Unheil nimmt seinen Lauf, indem Judas Jesus verrät, indem er also Geld nimmt dafür, dass er sagt, den will ich euch ausliefern. Und das wird von Picander reflektiert in einer Arie, die zweite Arie der Matthäus-Passion.
Und mit einem Text wieder überbordend mit Metaphern, blute nur, du liebes Herz, blute nur, du liebes Herz. Ach, ein Kind, das du erzogen, das an deiner Brust gesogen, droht den Pfleger zu ermorden, denn es ist zur Schlange worden. Also ganz, ganz starke Worte, die einfach dieses Entsetzen darüber zum Ausdruck bringen, dass Judas, ein junger Jesu, seinen Herrn verrät. Und dieses blute nur, du liebes Herz, das drückt der Bach aus in dem A-Teil mit einer Figur, die für mich entweder für dieses schlagende, pulsierende Herz steht oder das tropfende Blut. Also kann man sich jetzt, glaube ich, aussuchen. Dann finde ich aber auch noch ganz bemerkenswert, dann im B-Teil, wenn es dann zu dieser Textpassage kommt und den Pfleger zu ermorden, denn es ist zur Schlange worden, da geht plötzlich dieser Puls, der vorher klar gesetzt war, ganz durcheinander und man merkt, dass hier quasi die Schlange am Werk ist und im Grunde genommen den Rhythmus, den Puls durcheinander bringt und musikalisch, melodisch diese Arie komplett aus dem Lot bringt.
Ein Kind, das du erzogen,
Blute nur, du liebes Herz, die Sopranarie im ersten Teil der Matthäus-Passion. Vielleicht kann ich kurz ergänzen, es hat das zweite Orchester hier gespielt. Das heißt also, übersetzt so ein bisschen, es ist eine Äußerung des gläubigen Volkes. Oder ist
ja,
das zu weit
also gegangen? Tatsächlich kann man versuchen, das Ganze immer so zu gruppieren. Chor 2, gläubiges Volk, so aus der Ferne. Es geht bloß nicht ganz auf. Insofern hilft das vielleicht, sich ein bisschen die Struktur zu vergegenwärtigen. Man findet aber doch ein paar Stellen, wo es dann nicht mehr ganz so stimmt.
Wir gehen weiter in der Matthäus-Passion und jetzt wird sehr ausführlich das letzte Abendmahl dargestellt. Wie du eben schon gesagt hast, wenn man jetzt an fantastische Abendmahlsdarstellung der bildenden Kunst denkt, natürlich in erster Linie Leonardo da Vinci, haben wir da alle im Kopf. Das passt genau dazu, finde ich. Ja, also diese Musik. Sprich du mal.
Habe ich immer vor Augen. Ja, und dann ist natürlich so wirklich im besten Sinne auch bildhaft von Bach komponiert, dieser Torbachor, wo dann eben der Jesus erstmal im Evangeliumsbericht prophezeit, einer unter euch wird mich verraten. Ja, und dann fragen ja die Jünger, Herr, bin ich's? Und das ist wieder ein hektisches Durcheinanderreden. Ganz kurz ist der Chor. Wir können uns ja mal anhören. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie in der Lage sind, so schnell zu zählen, dann versuchen Sie doch mal zu zählen, wie oft Sie jetzt hören, Herr, bin ich's, diese Frage. Also, wer ist der Verräter?
Sehr betrübt und hoben an ein jeglicher unter ihnen und sagten zu ihm:
Und ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, also es geht wirklich ganz schön schnell, aber es wird genau 11-mal gesungen. Und wie viele Jünger hatte Jesus?
12.
12, genau. Also einer hat Herr, bin ich's nicht gesungen. Und da sehen wir natürlich vor unserem Auge diesen Judas, der in diesem Augenblick, wo Jesus den Verrat prophezeit, wahrscheinlich betreten, zu Boden schaut. Ja? Und das ist natürlich wirklich regelrecht darstellende, bildende Kunst, die Bach da musikalisch betreibt. Und das Ganze jetzt aber direkt noch didaktisch verstärkt, weil Attacca folgt der Choral, der sagt, wir sind alle Judas, also jedenfalls in bestimmten Momenten unseres Lebens. Ich bin's, ich sollte büßen. Das ist keine Handlung, die irgendwie in ferner Vergangenheit spielt, sondern die stellt sich heute und immer da leider wieder ein. Und ich meine, wenn wir gerade in die Weltgeschichte schauen, muss ich, glaube ich, nicht großartig Beleg für diese Aussage anbringen.
Bach ändert unmittelbar nach dieser Verratsszene sehr entscheidend den Charakter seiner Musik, finde ich. Es kommen diese Einsetzungsworte und es wird also jetzt ganz feierlich, Brot und Wein als Gedächtnismahl an ihn, wirklich unglaublich weihevoll. Und dann wiederum hat Picander eine Arie dazu gedichtet, die einen völlig anderen Charakter hat als das, was wir in den ersten beiden Arien gehört haben. Vielleicht kannst du das im Zusammenhang mal ein bisschen beschreiben.
Also das ist wirklich erhebend, dieser Moment. Also Einsetzung des Abendmahls. Jesus singt, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Neuen Testaments, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ihr werdet von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, da ich neu trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Und das ist eigentlich das arioseste Jesuswort überhaupt in der ganzen Matthäus-Passion. Also das hat was Erhebendes. Die Musik fängt an zu fließen und fließen macht ja tatsächlich Sinn in diesem Moment des Abendmahls. Also da siehst du ja regelrecht vor deinem geistigen Auge, wie Jesus diesen Kelch füllt, jetzt und immer da. Also ein ganz erhebender Moment.
Er nahm den Kelch und dankete, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Neuen Testaments, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gefäß des Weinstocks trinken, bis an den Tag, da ich's neu trinken werde mit euch in meines Vaters
Und jetzt ist Picander an der Reihe, der das Ganze also jetzt im Hier und Jetzt mit eigenen Worten kommentiert. Wiewohl mein Herz in Tränen schwimmt, dass Jesus von mir Abschied nimmt, so macht mich doch sein Testament erfreut. Sein Fleisch und Blut, o Kostbarkeit, vermacht er mir in meine Hände. Wie er es auf der Welt mit denen sein nicht böse können meinen, so liebt er sie bis an das Ende. Große Worte. Und was macht Bach? Er lässt die Noten weiterfließen, denn diese Worte vertont er, indem er sie dem Sopran in den Mund legt. Aber entscheidend ist, wie es begleitet wird. Von den beiden Oboe d'Amore, ganz bezaubernder Klang. Und die spielen wirklich fließende 16-Triolen die ganze Zeit. Und das spinnt im Grunde dieses Bild von fließendem Wein oder auch fließendem Blut fort. Ganz, ganz eindrucksvoll. Und danach folgt, finde ich, die unschuldigste Arie in der ganzen Matthäus-Passion. Ich will dir mein Herz schenken, senke dich mein Heil hinein. Also wirklich diese Danksagung an Jesus, der für uns leidet, der uns jetzt auch das Abendmahl gerade geschenkt hat. Und das ist ja wieder ein Bild, du entsinnst dich an unsere Weihnachtsoratoriums-Podcasts, wo wir auch irgendwie betont hatten, dieser beliebte Topos, dass der Jesus eben in unsere Herzen einziehen soll, da Wohnung haben soll, ja, um uns zu besseren Menschen zu machen. Das zieht sich ja durch das komplette Weihnachtsoratorium. Und wenn man in der Matthäus-Passion schaut, sind es auch viele Stellen, wo dieses Bild immer wieder gebraucht wird. Also hier zu Beginn, ich will dir mein Herz schenken, ganz klar gesagt, aber auch in der letzten Arie, mache dich mein Herz rein. Ich will Jesus selbst begraben in meinem Herzen. Das ist eigentlich ganz ähnlich und mal Klammer auf, Bemerkung, wir wissen ja nicht beim Weihnachtsoratorium, wer der Textdichter war. Manches deutet auf Picander hin, aber mir scheint es wirklich so zu sein, wenn man das mal hier in der Matthäus-Passion auch verfolgt, wo der Text definitiv von Picander stammt, da scheint so ein Evergreen bei ihm gewesen zu sein. Und vielleicht ist das kein Zufall, also dass man diese Parallelen hat, dass dieser Topos, der schon viel gebraucht wurde, gerade in der Barockzeit bei Picander ganz hoch im Kurs stand.
Ich schlage vor, wir hören uns jetzt mal einen längeren Ausschnitt an aus dieser wirklich sehr freudigen Arie. Es kommen ernste Arien noch zuhauf. Und das ist für mich immer auch in der Matthäus-Passion so ein letztes Aufatmen noch und zeigt, was für ein Wunder ja auch dieses Abendmahl darstellt, was hier nochmal so richtig freudig gewürdigt wird.
Und dabei jetzt vielleicht drauf achten, senke dich mein Heil hinein. Ja? Und da gebraucht Bach eigentlich immer so eine synkopische Figur, die geht immer über den Takt hinweg und die wiederholt sich meistens dreimal hintereinander. senke dich, und diese Figur ist synkopisch, geht immer abwärts, dreimal hintereinander. Beim ersten Mal startet sie bei C, dann geht es eine Terz runter auf A, dann auf F, und da wird dieses Senken ganz, ganz plastisch vorgeführt, musikalisch. Großartig.
Ich will dir mein Herz schenken,
ich will dir mein Herz schenken. Das könnte auch ein Liebeslied sein. Wir kennen ja alle aus dem Notenbüchlein von Anna Magdalena Bach, willst du dein Herz mir schenken? Also hier aber natürlich auf Christus bezogen und dieses Herz, was immer wieder so ein Symbol hat in vielen Werken von Johann Sebastian Bach, beziehungsweise in den Dichtungen dazu. Ja, jetzt ist dieses freudige Intermezzo vorüber und es wird sehr ernst, denn es geht hinaus in den Garten Gethsemane. Jesus sagt die Verleugnung jetzt voraus von Petrus, der allerdings noch widerspricht. Und auch dazu gibt es wieder den passenden Choral, der die Gemeinde sozusagen im Ich-Ton reagieren lässt.
Ja, passgenau ausgewählt wieder. Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht. Von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herz bricht. Wenn dein Herz wird erblassen im letzten Todesstoß, als denn will ich dich fassen in meinem Arm und Schoß. Also wirklich berührende Worte, und die bekräftigen noch einmal, dass wir alle jetzt hier Jünger sind und sagen, wir wollen bei dir stehen, in Gethsemane, aber heute auch. Interessant ist tatsächlich, dieser Choral, also für den hat sich Bach in the very last minute entschieden. Als er 1736 die Reinschrift seiner Partitur angefertigt hatte, war der erst nicht drin. Und dann hat er ihn ergänzt, ich glaube, um hier wirklich nochmal eine Zäsur zu schaffen in dieser dann wirklich sehr dramatisch werdenden Handlung.
Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich nicht verleugnen. Desgleichen sagten auch alle Jünger. Thank you.
Das ist also dieser Choral und im Garten Gethsemane geht die Handlung jetzt weiter und Picander hat sich da wieder einen Dialog ausgedacht zwischen der Tochter Zion, in dem Fall jetzt Tenor und Chor 1 und den Gläubigen, das ist Chor 2. Ich will bei meinem Jesu wachen. Ein fantastischer Dialog, wie ich finde.
Ja, was Bach hier gelingt, ist erstmal, dass diese Selbstüberzeugung, ja, ich will bei meinem Jesu wachen, bis zur letzten Minute durch den Tenor, also ganz selbstbewusst vorgetragen wird, aber die Gläubigen im Grunde schon, naja, so ein bisschen vorausahnen lassen, das Ganze wird nicht funktionieren. So schlafen unsere Sünden ein, also die machen, obwohl der Tenor den Charakter einer Aufbruchsarie eigentlich versucht zu etablieren, machen das Ganze eben tatsächlich zu einer Art Einschlafmusik und das hat ja durchaus tragische Folgen.
Ich will bei meinem
So schlafen unsere Sünden ein. Also ein großer Kontrast hier zu diesem kämpferischen Tenor, der mit Jesus wachen möchte. Und so kommt es ja in der Handlung dann kurze Zeit später. Jesus betet allein. Die Jünger schlafen ein, genau wie eben prophezeit. Und es kommt zu dieser dramatischen Zuspitzung, nämlich zur Gefangennahme Jesu. Und es gibt wieder eine ungemein kontrastreiche Reaktion darauf, wieder in Dialogform von Picander gedichtet.
Ja, und das ist für mich eigentlich einer der absoluten Höhepunkte, ja, finde ich, in der Matthäus-Passion. Wir müssen uns jetzt vorstellen, Jesus ist gefangen genommen. Alle sehen es, können es nicht fassen. Und die Tochter Zion singt jetzt, so ist mein Jesus nun gefangen. Mond und Licht ist vor Schmerzen untergangen, weil mein Jesus ist gefangen. Und man merkt, das ist eigentlich Sprachlosigkeit. Mhm. Und was Bach macht, ist Folgendes. Die Tochter Zion sind jetzt zwei Sänger, Sopran und Alt, die in großen Notenwerten eng verschränkt diesen Text vortragen und man merkt, die sind sprachlos. Für mich wirkt das wie so eine Albtraumsequenz, die sich immer wieder wiederholt in Zeitlupe. Also sie sehen diese Gefangennahme, möchten reagieren, aber sie können nichts erreichen. Und diese harmonischen Reibungen sind gewaltig und die Gläubigen aus der Ferne singen hinein, lasst ihn, haltet, bindet nicht. auch die versuchen irgendwie einzugreifen, aber niemand kann die Handlung aufhalten. Also es ist wirklich wie so ein Albtraum, der sich vor unseren Augen 3-4 Minuten lang abspielt, immer wieder, Gefangennahme, wir können nichts tun. Ja, und das Ganze mündet jetzt in ein Noteninferno, das es, glaube ich, nicht nochmal bei Johann Sebastian Bach gibt. Vielleicht auch in der Musikgeschichte nicht viele Beispiele hat. Also jetzt ist wirklich Apokalypse now. Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden, ist der erste Teil des Chors. Und da fegen die Blitze durch die Partitur. Also als gäbe es kein Morgen mehr, wirklich gezackte Dreiklänge durch die geschickten Versetzungen der Worte, also im Chor, auch teilweise im Orchester, hat man wirklich den Eindruck, es blitzt gewaltig. Und ich bin jetzt mal neugierig, was ist denn aus deiner Sicht der spannungsgeladenste Moment in diesem Noteninferno?
Völlig klar, die Generalpause.
Die Generalpause, Takt 40.
Mittendrin.
Die kann nicht lang genug sein, finde ich.
Ist auch eine Fermate drüber, also man darf es auch als Generalpause machen.
Ja, und danach greift der Pikander wirklich ganz tief in die Schublade barocker Opernlibretti-Dialektik. Jetzt heißt es, eröffne den feurigen Abgrund, o Hölle, verderbe, zerschelle, plötzlicher Wut, den falschen Verräter, das mörderische Blut. Und das spitzt sich immer mehr zu, erstmal noch ganz polyphon, voller Querstände, aber dann nochmal die letzten Takte, plötzlich vereinigen sich alle Stimmen und tragen nochmal unisono vor, den falschen Verräter, das mörderische Blut. Also das ist dramatischste Barockoper als Fazit über den Bericht der Gefangennahme Jesu. Nochmal sage ich es wirklich, ein Noteninferno, Sondersohne.
Sind die Blitze und Donner, die in Wolken verschwunden sind, beziehungsweise der höllische Abgrund mit der berüchtigten Generalpause. Ich finde, eine der ikonischsten Generalpausen überhaupt in der Musikgeschichte. Ich wollte mal ein Buch schreiben über die Geschichte der Generalpause, da wäre das ganz oben dran. Und mit diesem großen Chor ist der erste Teil der Passionsmusik praktisch beendet. Bach hat sich aber eben offenbar erst in der zweiten Fassung dazu entschlossen, eben nicht einen Choral jetzt noch anzufügen zum Abschluss, bevor dann die Predigt losgeht, sondern ich muss sagen, eine riesenhafte Choralfantasie an diesen Schluss zu stellen, oh Mensch, bewahre deine Sünde groß, und die hat eine Vorgeschichte.
Ja, also erstmal in Fassung 1 anscheinend noch nicht vorhanden, da war nur ein schlichter Choral. Hm. Aber dann 1736 ergänzt er eben an dieser Stelle, um vielleicht auch ein Gegengewicht zu haben zu diesem großen Eingangschor. Kommt ihr Töchter, helft mir klagen, oh Mensch, bewahre deine Sünde groß. Also eine groß angelegte Choralbearbeitung, die definitiv keine Originalkomposition ist, sondern, wir hatten es ja in der ersten Folge erwähnt, Bach hat ja 1724 und 1725 zweimal Johannespassion aufgeführt. Und die zweite Fassung unterscheidet sich von Fassung 1 dadurch, dass der Eingangschor nicht Herr unser Herrscher ist, den wir alle kennen, sondern O Mensch, beweine deine Sünde groß. Und witzigerweise in den dann folgenden Wiederaufführungen der Johannespassion hat er das nicht wieder getan, sondern da ist er zu Herr unser Herrscher zurückgekehrt. Aber O Mensch, beweine deine Sünde groß wurde dann in die Matthäuspassion überführt als Abschluss von Teil 1. Und letztlich finde ich absolut wirkungsvolles Gegengewicht zum groß angelegten Eingangschor.
Vielleicht noch zur Ergänzung, auch hier erster und zweiter Chor vereint. Das ist jetzt hier keine gegenchörige Angelegenheit mehr, sondern alle sprechen hier gemeinsam. Ja. Mensch, beweine deine Sünde groß. Das ist der Schluss des ersten Teiles der Matthäuspassion, zugleich der Schluss unseres heutigen Podcasts, der zweiten Folge einer vierteiligen Serie über die Matthäuspassion hier bei uns im Bach-Kanal. In der dritten Folge nächste Woche wollen wir dann durch den zweiten Teil der Passionsmusik führen. Das wird ganz schön anstrengend, denn der ist etwas länger als der erste Teil. Aber wir werden auch das schaffen und wir enden auch heute mit einem Choral.
Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.